Kennt ihr das? Eltern sagen ihren Kindern, dass bald etwas Bestimmtes passieren wird. Zum Beispiel, auf dich wartet eine ganz große Überraschung, aber du musst dich geduldigen. Die Kinder freuen sich darüber, sind total euphorisch, aber mit der Zeit bemerken die Eltern, dass andere Kinder, zum Beispiel die Freunde im Kindergarten oder Nachbarkinder, anfangen, Zweifel an dieser Aussage zu streuen. So, ach komm, deine Eltern, die reden doch nur. Die haben bestimmt gar nichts für dich. Oder du hast die einfach nicht richtig verstanden oder vielleicht hast du es einfach nur verpasst. Und auf einmal bekommen die Kinder das Gefühl, dass sie das Versprochene entweder schon verpasst haben oder es eigentlich schon passiert ist. Weil was ist schon ein Spielzeugauto? War das jetzt die Riesenüberraschung? Oder sie denken, vielleicht haben meine Eltern mich nur angelogen und die wollten nur, dass ich aus irgendeinem anderen Grund gehorsam bin. Aber egal welcher Fall vorliegt, die Kinder entwickeln zunehmend eine Enttäuschung und fangen vielleicht an, sich seltsam zu benehmen. Sie werden vielleicht ungehorsam, distanzieren sich und den Eltern entgeht das natürlich nicht. Und das Problem ist, dass sie ja noch wissen, dass das Versprochene noch auf die Kinder wartet. Jetzt ist die Frage, wie verhalten sich die Eltern? Werden sie wütend und machen den Kindern Vorwürfe, bestrafen sie vielleicht sogar? Oder versuchen die Eltern im Gegenteil, ihrer Aussage Nachdruck zu verleihen und ermutigen weiterhin zu Geduld? Eine ähnliche Situation herrschte in der Gemeinde in Thessaloniki. Paulus schrieb zwei Briefe an diese Gemeinde und der Hintergrund des zweiten Thessalonicher Briefes ist, dass die Menschen durch umherschwirrende Irrlehren immer mehr die Meinung vertraten, dass der Tag des Herrn schon da gewesen sei. Und das für sie, war für sie aber nicht wirklich spürbar und deshalb wuchs die Angst davor, dass Gott sie vielleicht vergessen hat. Und dadurch wurden sie gleichzeitig noch, weil noch eine große Christenverfolgung geherrscht hat, wurden sie gleichzeitig noch total entmutigt und sie brauchten einfach jemanden, der ihnen wieder Mut zuspricht und sie anspornt, einfach an dem sich festzuhangeln, was sie eigentlich kennen. Und bei einigen Christen wurde sogar sichtbar, dass ihre Disziplin und ihr Gehorsam an Gott Stück für Stück nachließ und sie so ein bisschen, sich ein bisschen unentschlossen verhalten haben oder so ein bisschen nachlässig gehandelt haben. Und ich lese jetzt erst einmal den Predigttext aus der Neuen Genfer Übersetzung und der steht in 2. Thessalonicher 2, die Verse 13 bis 17. Für euch hingegen, vom Herrn geliebte Geschwister, können wir Gott immer nur danken, denn ihr gehört zu den Erstgeborenen seiner neuen Schöpfung. Er hat euch dazu erwählt, durch das heiligende Wirken seines Geistes und durch den Glauben an die Wahrheit gerettet zu werden. Das ist es, wozu er euch durch das Evangelium berufen hat, das wir verkünden. Er hat euch dazu berufen, an der Herrlichkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, teilzuhaben. Daher, liebe Geschwister, bleibt standhaft und haltet an den Lehren fest, die wir an euch weitergegeben und in denen wir euch unterrichtet haben, sei es mündlich oder brieflich. Wir bitten unseren Herrn Jesus Christus und Gott, unseren Vater, der uns seine Liebe erwiesen und uns in seiner Gnade eine nie versiegende Ermutigung und eine sichere Hoffnung geschenkt hat, euch in eurem Innersten zu ermutigen und euch die nötige Kraft für jede gute Tat und jedes gute Wort zu geben. Ich finde es interessant, wie Paulus eine gewisse Dynamik in diesen Textabschnitt stellt. Und zwar direkt zu Beginn schreibt er, wir können Gott nur danken, dass ihr zu den Erstgeborenen seiner neuen Schöpfung gehört. Er stellt also vorneweg genau das als Tatsache dar, woran die Thessalonicher gezweifelt haben. Und dann kommt der nächste Teil, in dem er deutlich macht, ja, ich weiß ganz genau, dass ihr daran zweifelt. Ich weiß es ganz genau, dass ihr daran zweifelt, aber eben zu Unrecht. Und zwar liegt das nur daran, dass ihr euch von ihr Lehren verunsichern lasst. Vers 15, daher, liebe Geschwister, bleibt standhaft und haltet an den Lehren fest, die wir an euch weitergegeben und in denen wir euch unterrichtet haben, sei es mündlich oder brieflich. Hier bezieht er sich darauf, dass er schon einen ersten Brief an die Gemeinde geschrieben hat und dass er auch auf einer seiner Missionsreisen schon in dieser Gemeinde war und persönlich zu ihnen gesprochen hat. Er macht deutlich, wie wichtig es ist, dass die Gemeinde standhaft in genau dieser Lehre bleibt, die Paulus schon mal rübergebracht hat. Und wie wichtig ist es, dass sie darin wandeln und sich nicht durch irgendwelche Unwahrheiten, die halt rundherum umherschwirren, durcheinander bringen lässt. Er betont, dass Gottes Gnade groß ist und dass Gott die Menschen liebt. Und dass die Gemeinde überhaupt keinen Grund hat, in irgendeiner Weise von Gott enttäuscht zu sein. Denn Gott hat sie eben nicht vergessen. Und Paulus unterstreicht seine Anweisung noch in Vers 17, indem er schreibt, dass Gott ihre Herzen trösten möge und dass sie gestärkt werden für jede gute Tat und jedes gute Wort. diese Liebe Gottes, die Paulus darüber bringt, die kann jeden Trost und jeden Zweifel und jede Angst wegspülen. Ein Trost, der von Gott ans Herz gelegt wird, der ist stark und der verdrängt jede Angst vor einer Enttäuschung. Spurgeon sagt über diesen Trost: Muss solcher Trost nicht vielmehr in anderen das Verlangen erwecken, Jesus kennenzulernen? Ermuntere dich, Mensch, wenn Jesus ewigen Trost schenkt, dann ist es Sünde zu trauern. Es steckt also nicht nur eine Stärkung in dieser Aussage, sondern ein gewisser Missionsfaktor auf andere, ungläubige Menschen im direkten Umfeld. Also die Gemeinde ließ sich verunsichern durch Zweifler und Ungläubige, dabei hätte es ganz anders verlaufen müssen. Dabei hätte es eigentlich so laufen müssen, dass der Mut, den Gott ihnen schenkt, so groß sein müsste in ihrem Herzen, dass es übersprudelt und die anderen Menschen, die sie verfolgen, davon angesteckt werden müssten und nicht sagen würden, wir verfolgen sie weiter, sondern wir wollen das auch haben. Und zwar genau dieses Verlangen entwickeln, diese Hoffnung zu erfahren. Die Hoffnung, die einige Christen in einer Verfolgung erfahren, soll auf die Verfolger eigentlich überspringen. Und ich denke, wir können die Prinzipien aus diesem Text auch für die heutige Zeit nutzen. Und auch wenn es nicht das Hauptthema dieser Verse ist, können wir zuerst einmal lernen, dankbar zu sein, dass wir von Gott für seine Herrlichkeit erwählt sind. Wir als Gemeinde sind für Gottes Herrlichkeit erwählt. Und Paulus beginnt diesen Abschnitt mit einem Dank für die Gemeinde und ihrer Zugehörigkeit zum Herrn. Er könnte auch vorwurfsvoll beginnen und fragen: Warum folgt ihr nicht dem, was ich euch gesagt habe? Warum haltet ihr euch nicht an die Lehren, an die ihr eigentlich seit der Gemeindegründung glaubt? Er geht nicht vorwurfsvoll an sie ran, er dankt erstmal und sagt: Danke an Gott, dass wir alle von ihm erwählt sind. Und der Kern des heutigen Textes ist aber eigentlich die Standhaftigkeit. Und zwar die Standhaftigkeit im Sinne zur Treue, im Sinne der Treue zum Wort Gottes und in der persönlichen Beziehung zu ihm. Also je besser wir uns in allen Inhalten der Bibel auskennen, desto sauberer können wir das Wort Gottes von Irrlehren trennen. Heutzutage sind wir umgeben von total vielen verschiedenen Menschentypen, Weltanschauungen. Das ist eine Vielfalt, die wir erleben können, und hunderte Meinungen zu verschiedenen Themen. Wir leben in einer sehr intellektuellen Gesellschaft, aber auch in einer sehr kritischen Gesellschaft, die alles hinterfragt und immer mehr Informationen generiert und bündelt und immer wieder neue Anschauungen schafft und immer neue Theorien aufstellt, alles hinterfragt. Und bibeltreue Christen, die sich an das Wort Gottes halten, werden in dieser Zeit häufig eher belächelt als bewundert. Doch da, an dieser Stelle, müssen wir Christen in der heutigen Zeit ein Zeichen setzen. Die Politik und die Gesellschaft, die versucht es allen recht zu machen, nirgendwo anzuecken, möglichst universell und gleichgültig alles zu formulieren, damit man auch keinen irgendwie beleidigt. Und diese ganzen Dinge müssen wir konstant hinterfragen. Wir müssen klar dazu stehen, dass wir eben nicht alles tolerieren, was sich irgendwelche Menschen einfallen lassen, wozu sie sich irgendwie hinreißen lassen, sondern wir müssen klar Stellung beziehen zu richtig und falsch. Und dabei müssen wir die biblischen Prinzipien für unser Leben anwenden und diese streng bezeugen, statt als vermeintliche Randgruppe irgendwo an den Rand gedrängt zu werden oder außen vor gelassen zu werden. Wenn wir uns dann hundertprozentig mit dem auskennen, was in der Bibel steht, dann können wir diesen Trends entgegenhalten, dann können wir uns dagegen stellen, dann können wir bezeugen, was im Wort Gottes steht, und dann brauchen wir keine Angst zu haben, anders zu sein als die Welt. Ich fasse mich da auch mal an meiner eigenen Nase. Es ist manchmal so, wenn man dann mal mit irgendwelchen Menschen spricht, die nicht im Glauben sind, und sie stellen eine Frage, sei es eine ehrliche Frage oder sei es eine Frage, um zu verunsichern, dann denkt man sich im Nachhinein manchmal so: Habe ich da jetzt wirklich eine fundierte Antwort gegeben? Oder muss ich mich an der oder der Stelle noch weiterbilden? Habe ich da überhaupt richtig geantwortet? Oder fehlt mir da einfach noch Bibelwissen? Und ich glaube, es geht vielen so, dass sie manchmal denken, wenn ich jetzt so eine oder so eine Frage gestellt bekommen würde, vielleicht wüsste ich da gar keine Antwort drauf. Und genau an dieser Stelle besteht schier unendliches Potenzial. Wenn wir uns stetig weiterbilden und in der Bibel forschen, dann baut sich ein immer stärkerer Schutzschild um uns herum, den uns die Bibel gibt und das Wissen, was wir dann ansammeln, dass wir vor Schaden, vor Irrlehren bewahrt werden können. Und genauso steht es auch um die persönliche Beziehung zu Gott. Je besser wir Gott kennenlernen, persönlich kennenlernen, desto besser können wir Gott vertrauen und uns darauf verlassen, dass er alles zu seinem Besten und nach seinem Plan führt. Desto mehr werden wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass das Evangelium, die Prophetien, die Offenbarung das Reich Gottes einfach bald kommt, so wie es geschrieben steht. Und ich habe vorhin schon einmal Spurgeon zitiert und ich möchte es nochmal tun. Und zwar hat er zu dieser Bibelstelle auch noch geschrieben, Gott hat verheißen zu erretten die, die auf Christus vertrauen. Der Christ vertraut auf Christus und er glaubt, dass Gott ebenso gütig ist wie sein Wort und ihn selig macht. Also der Christ vertraut auf Christus und er glaubt, dass Gott ebenso gütig ist wie sein Wort und ihn selig macht. Und wenn wir daran arbeiten, vollstes Vertrauen zu Gott aufzubauen, können wir jegliche Unsicherheit, die uns irgendwie beschäftigt, die wir vielleicht verspüren, können wir diese Unsicherheit auslöschen. Und auch hier gilt, wenn wir unsere Beziehung zu Gott immer weiter ausbauen, bauen wir ein Schutzschild um uns herum. Dann werden wir bewahrt davor, dass wir durch Irrlehre oder durch Lügen angegriffen werden, weil wir einfach genau wissen, unser Vater, wir haben eine persönliche Beziehung zu ihm und er beschützt uns. Und vor allem Menschen, die jung im Glauben sind oder frisch getauft sind oder Christen, die gerade einen Höhepunkt in ihrem Glaubensleben entwickeln oder Menschen, die sehr stark im Dienst stehen, diese Menschen sind besonders stark von Anfechtungen betroffen. Das können Getaufte bezeugen, das können Frischgetaufte bezeugen, das können Prediger, diverse Leiter bezeugen, andere Mitarbeiter. Und für uns Menschen gilt dann, Unwahres vom Wahren zu unterscheiden. Das Tückische an Lügen und Unwahrheiten und an Irrlehren ist ja, dass sie so getarnt sind, dass sie aussehen, als wären sie die Wahrheit. Und dagegen können wir uns nur wehren, wenn wir uns, wie ich vorher erklärt habe, im Bibelstudium und in der persönlichen Beziehung zu Gott ausrüsten und uns dagegen wehren und so eine Kenntnis erlangen, eine Kenntnis der Persönlichkeit des Vaters und eine Kenntnis seiner Schrift, dass wir uns einfach davor schützen können. Ich habe in meiner Vorbereitung folgenden Satz über diesen gesamten Brief gelesen, also über den gesamten Thessalonicher Brief. Und dort in diesem Satz wurde gesagt, im zweiten Thessalonicher Brief lernen wir, dass die bevorstehende Wiederkunft Christi keine Entschuldigung für Selbstzufriedenheit ist. Und das fasst den letzten Kern dieser Botschaft eigentlich zusammen, und zwar nicht stehen zu bleiben. Klar, standhaft zu sein, aber nicht stehen zu bleiben, denn Stillstand ist Rückschritt. Und dieses Prinzip zählt auch im Glauben. Und deshalb werden wir zu Standhaftigkeit ermutigt, kontinuierlich in der Beziehung und in der Bibellehre und in der Bibeltreue voranzuschreiten. Zum Ende meiner Predigt möchte ich noch einmal den Predigttext lesen, aber dieses Mal möchte ich noch einen kurzen Abschnitt aus dem darauffolgenden Kapitel dranhängen, aus Kapitel 3, in dem Paulus diese Ermutigung, die er an die Gemeinde gebracht hat, nochmal untermauert. Und liebe Geschwister und vor allem lieber Kevin, nehmt diese Ermutigung an als einen ganz persönlichen Wunsch von mir an uns als Gemeinde und auch an dich, dass deine nächsten persönlichen Schritte im Glauben und in deiner Beziehung zu Gott einfach gestärkt werden durch diese Worte. Wir aber müssen Gott allezeit für euch danken, dass Gott euch als Erstlinge erwählt hat zur Seligkeit in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. So steht nun fest und haltet euch an die Überlieferungen. Unser Herr und Gott tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Der Herr ist treu, er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen. Überhaupt sind wir im Vertrauen auf den Herrn zuversichtlich, wenn wir an euch denken. Wir sind überzeugt, dass ihr das, wozu wir euch auffordern, tut und auch weiterhin tun werdet. Der Herr aber helfe euch, euer Denken und euer Wollen ganz an Gottes Liebe auszurichten und mache euch standhaft, wie er selbst Christus standhaft war. Amen.